ist
Sinklusion, der Schubmann-Podcast für Familien
mit Kindern
mit Behinderung.
Und wie immer mit Andrea und mit mir, der Cora. Und heute haben wir Dr. Björn Fese zu Gast. Hallo, Herr Fese, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, sehr gerne und hallo.
Hallo Björn.
Ja, hallo Andrea.
Wir widmen uns im Schuchmann-Podcast ja immer einer ganz konkreten Frage und die ist dieses Mal, was kann die Neuroorthopädie für Familien mit Kindern mit Behinderungen tun? Björn Fese ist Kinder- und Neuroorthopäde und deshalb ist er dafür genau der richtige Ansprechpartner. Seit 18 Jahren Chefarzt der Neuroorthopädie an der Kinderklinik in Siegen. Und ein besonderes Anliegen ist ihm die Therapie der Zerebralparese. Deshalb hat er auch den Verein Netzwerk Zerebralparese mitbegründet. Und was ich vielleicht auch noch sagen könnte, Herr Fese, Sie sind ja schon seit vielen Jahren Begleiter von Eltern mit besonderen Kindern, nämlich schon, ich plaudere aus dem Nähkästchen, seit Ihrem Zivildienst. Ist richtig, oder?
Ja, das ist wahr. Vielleicht eine ganz kleine Korrektur. Ich bin nicht in der Abteilung für Neuroorthopädie seit 18 Jahren, sondern wir haben erstmal die Kinderorthopädie allgemein in Siegen aufgebaut, aber seit inzwischen 5 Jahren ist es eine eigene Abteilung auch in Siegen und ja, mit immer mehr Spezialisierung eben auf Kinder und Jugendliche mit Besonderheiten. Und ja, Sie haben völlig recht, das kommt schon aus einem Verständnis heraus, was mich lange begleitet, aus dem Zivildienst heraus, wo ich Kinder mit und junge Erwachsene mit Behinderungen auch betreut habe. Habe früher mal ein Praktikum, schon Schulpraktikum an einer Förderschule gemacht für Kinder mit körperlichen Einschränkungen. Und ja, das hat sich letztendlich dann immer weiterentwickelt. Und eigentlich war auch mein Wunsch, dann in der Berufswahl mit Kindern zu arbeiten, die Besonderheiten haben und ja, da die Kinder, die Jugendlichen und die Eltern eben besonders begleiten und unterstützen zu können.
Und das machen Sie ja dann auch heute. Schauen wir doch mal genau auf das Feld, über das wir jetzt sprechen wollen, also die Neuroorthopädie, damit wir alle auf Stand sind. Was genau steckt hinter dem Begriff? Was sind da so die wichtigsten Behandlungsansätze?
Ja, tatsächlich ist das ein Begriff, den es noch gar nicht so lange gibt. Früher war das alles mehr oder minder doch zusammengefasst einfach in Orthopädie. Dann gab es irgendwann die Spezialisierung in der Kinderorthopädie und es hat sich dann eben vielfach an anderen Stellen noch die weitere Spezialisierung in der Neuroorthopädie gezeigt. Und das neuroorthopädische Feld ist letztendlich auch nicht rein auf die Kinderorthopädie begrenzt, aber doch sehr stark damit verbunden und eben viele Dinge, die dann auch im Erwachsenenalter eine Rolle spielen können bei Menschen mit Besonderheiten, mit Behinderungen, die kommen eben aus dem Kinderbereich und deswegen hat sich das letztendlich auch so entwickelt, dass viele der Kinderorthopäden dann auch noch besonders im Bereich der Neuroorthopädie sich weiter engagieren. Ja, und wenn Sie fragen, ne, was ist das, was steckt dahinter, dann ist das tatsächlich so, dass eigentlich vielfach eben Besonderheiten im Bereich des Bewegungsapparates eine Rolle spielen, die aufgrund von angeborenen oder erworbenen Schädigungen des Bewegungsapparats des Gehirns, der neurologischen Zentren letztendlich dann eine Besonderheit in der Bewegung ausmachen können oder auch in der Entwicklung von Körper und Extremitäten, also Armen und Beinen, die aufgrund von Einflüssen, die aus dem Gehirn zum Beispiel kommen, eben dann eine besondere Form der Entwicklung nehmen. Das ist häufig so, dass es Ursachen schon hat, die zum Beispiel genetisch sein können. Dann haben wir Kinder zum Beispiel mit syndromalen Erkrankungen, wo dann Gehirn und Bewegungsapparat auch mit betroffen ist. Das kann aber auch erworbene Schädigungen sein, unter der Geburt, vor der Geburt, nach der Geburt. Und dann haben wir häufig so, dass eben auch da das Gehirn betroffen ist und das Gehirn als Bewegungszentrale entsprechend dann Veränderungen in der Bewegung und damit dann auch in der Entwicklung dem Wachstum eine Rolle spielen kann. Wenn man jetzt vielleicht besondere Erkrankungen oder mal Beispiele nennt, dann ist das im Bereich von Schädigungen des Gehirns, die in oder während oder vor oder kurz nach der Geburt passieren, dann ist das zum Beispiel die Zerebralparese, die da eine besondere Rolle spielt. Also heißt eine Veränderung des Gehirns und die Schaltzentrale, wie gesagt, ist natürlich für Bewegung wichtig und das essentielle ausschlaggebende Organ. Und die peripheren, also dann im Zielorgan Muskel und Arm und Bein ankommenden Signale sind dann entsprechend so verändert, dass es eben zu einer Bewegungsstörung kommen kann. Und dann ist es eben im Bewegungsapparat letztendlich angekommen und betrifft dann eben den Orthopäden, in diesem Fall speziell den Neuroorthopäden. Das wäre jetzt so ein Beispiel für eine erworbene Schädigung. Aber dann gibt es eben auch genetische Dinge. So, jeder kennt wahrscheinlich das Down-Syndrom oder die Trisomie 21. Das ist zum Beispiel auch ein häufiges Krankheitsbild, was wir sehen. Dann gibt es aber auch Krankheitsbilder, die gar nicht mit dem Gehirn primär zusammenhängen, sondern zum Beispiel auch Fehlbildungen im Bereich der Arme und Beine, die eine Rolle spielen können. Auch das ist Teil der Neuroorthopädie und der damit verbundenen Versorgungen. Das alles deckt die Neuroorthopädie auch mit ab.
Also sehr, sehr breit gefächert. Sie arbeiten, haben Sie mir verraten, am liebsten ja präventiv, also bevor überhaupt Probleme da sind. Es ist nicht bei allen Kindern so, weil viele haben ja schon von Anfang an Einschränkungen. Aber können Sie an einem Beispiel erklären, warum so eine frühzeitige Intervention von Bedeutung ist?
Ja, wir haben ja das Tolle, dass wir bei Kindern tatsächlich eben ein sich ständig entwickelndes und veränderndes an Mechanismen haben. Und das heißt, wir können tatsächlich eben ganz viel präventiv arbeiten. Das heißt, bevor die eigentliche Schädigung dann auch zu einer Auswirkung kommt, können wir versuchen, dass die Auswirkung vermindert ist. Also ein ganz einfaches Beispiel: Wenn ich zum Beispiel durch unterschiedliche Signale aus dem Gehirn immer wieder bestimmte Muskeln stark anspreche und andere Muskeln weniger stark, dann kann sich eine Gliedmaße, ein Fuß, eine Hand oder Ähnliches einfach dadurch verformen oder immer in eine bestimmte Stellung bewegen. Und wenn ich jetzt zusehe, dass dieses Ungleichgewicht der Muskulatur möglichst ausbalanciert ist, dann kann auch die Entwicklung so sein, dass eben diese Gliedmaße dann nicht krumm wird, im ganz einfachen gesprochen, sondern dass sie sich eben gerade entwickeln kann. Also die Orthopädie steckt eigentlich im Sinne oder im ursprünglichen Sinne mal das gerade Kind auch im Wort drin. Das ist sehr mechanistisch gedacht oder sehr strukturell gedacht. Da sind wir heute deutlich weiter. Aber ursprünglich kommt es eben doch davon, dass wir sagen, wir wollen möglichst die Auswirkungen so machen, dass sich ein Kind ja im weitesten Sinne gerade entwickeln kann.
Und wie erkennen jetzt Eltern gerade in sehr frühen Stadium, wenn noch gar keine Erkrankung erkannt ist, diagnostiziert ist, dass es Zeit wäre, sich beim Neuroorthopäden vorzustellen?
Ja, das ist in der Kinderheilkunde, Kinder- und Jugendheilkunde ja das Erfreuliche, dass wir sehr viel uns austauschen, interdisziplinär arbeiten. Das heißt, häufig ist es so, dass dann Besonderheiten auffallen. Es gibt ja die Vorsorgeuntersuchungen bei den Kindern. Mhm. Wenn jetzt nicht schon unter der Geburt Auffälligkeiten waren, das aber dann bei den Vorsorgeuntersuchungen, die ja am Anfang der Entwicklung sehr häufig sind und dann in immer längeren Abständen passieren, dass da dann Auffälligkeiten auffallen. Da wird eben auch Bewegung und Kognition, also Denkfähigkeit, Merkfähigkeit, Ähnliches dann auch getestet. Und wenn dann Auffälligkeiten da sind, dann wird in der Regel über einen Spezialisten, der zum Beispiel in einem sozialpädiatrischen Zentrum sitzen kann, der häufig dann ein Kinderneurologe ist, wird das Ganze auch noch weiter getestet und diagnostiziert. Und das ist dann letztendlich auch häufig schon die kurze Schnittstelle, wo wir dann mit dem Kinderneurologen in kurzer Absprache sind, der sagt, hier gibt es Auffälligkeiten. Das Kind sollte auf jeden Fall auch vom Bewegungsapparat fachmännisch mitbetreut werden. Und dann kommt der Neuroorthopäde eben mit ins Spiel. Dann ist es letztendlich auch so, dass wir, weil wir dann präventiv arbeiten wollen, das Kind gemeinsam interdisziplinär mit dem Neurologen, mit dem häuslichen Kinderarzt und auch mit den Therapeuten immer weiter begleiten und in den verschiedenen Entwicklungsstufen dann da ansetzen können, was gerade eben an der Tagesordnung ist, was gerade im Entwicklungsschritt des Kindes wichtig ist.
Das führt mich darauf, dass wir vielleicht tatsächlich mal so richtig auf die Therapie schauen. Ganz am Anfang, haben Sie mir verraten, steht für Sie ein ganz wichtiger Punkt, und das ist überhaupt erstmal die Zielabsprache. Was verstehen Sie darunter?
Ja, also wir müssen uns natürlich immer gut überlegen, was wollen wir denn eigentlich für das Kind, für den Jugendlichen letztendlich erreichen. Und da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Interessenslagen, muss man sagen. Ne? Die Eltern haben vielleicht andere Vorstellungen als für das Kind oder was das Kind gerade als wichtig erachtet oder auch was der Therapeut oder der Arzt als wichtig erachtet. Der Techniker, der dann häufig noch eine Rolle mitspielt, hat vielleicht auch noch mal andere Vorstellungen. Und all das müssen wir versuchen, unter einen Hut zu bekommen. Und letztendlich ist dann, wenn die Kinder schon so alt sind und auch kognitiv in der Lage sind, dass sie selber Ziele benennen können, dann ist es ganz wichtig, dass wir das mit den Kindern absprechen und fragen, was ist denn dir wichtig? Ne? Was ist in deinem Alltag entscheidend und was können wir dafür tun, dass das, was dir wichtig ist, auch besser werden kann? Wenn die Kinder da nicht in der Lage zu sind, dann müssen wir versuchen, anhand der Umweltsituation, auch der Gesamtsituation des Kindes, in dem es lebt, das abzuschätzen, was gerade wichtig ist. Und bei stark betroffenen Kindern können das auch manchmal ganz simple Dinge sein, dass man sagt, oder es ist vielleicht auch gar nicht so simpel, sondern ganz wichtig, dass man sagt, Schmerzfreiheit ist zum Beispiel erstmal wichtig oder Sitzfähigkeit ist wichtig oder dass man ein Kind gut waschen kann, ist wichtig. Das sind eben all diese abgestuften Dinge, die man letztendlich nur herausbekommen kann, wenn man sich intensiv mit dem Kind, mit der Familie beschäftigt, auch die Hintergründe kennt und dann überlegt, wir wollen dieses und dieses Ziel erreichen, was darüber hinausgeht, was vielleicht im Moment gerade möglich ist. Und dann gilt es gemeinsam abzustimmen, welche Maßnahmen brauchen wir denn, um eben diese Ziele zu erreichen.
Das hört sich nach ganz schön viel Zeitaufwand an, oder?
Das ist in der Tat so. Das ist eben nichts, was man zwischen Tür und Angel machen kann und wo man auch ein entsprechende Zeit für braucht, aber eben auch ein entsprechendes Miteinander, ein Verhältnis braucht, wo man über all diese Dinge miteinander gut sprechen kann. Und man muss die Familien und die Kinder auch häufig erst mal mitnehmen, überhaupt sich auf diese Denkweise und diese Betreuungsart einzulassen. Wenn das funktioniert und das die meisten Familien sind ganz glücklich, wenn man tatsächlich diesen Ansatz wählt, weil auf einmal eben auch die Fähigkeiten und die Bedürfnisse des Kindes im Mittelpunkt stehen, dann kann das sehr fruchtbar sein und dann macht es tatsächlich auch viel Freude, miteinander das zu gestalten und zu sehen, ja, was können wir tun, was kann jeder Einzelne in dem gemeinsamen Setting tun, damit wir eben dieses Ziel erreichen können. Und als Arzt ist man dann eben häufig eben in einer bestimmten Form der Spezialist für bestimmte Dinge, um eine entsprechende Therapie dann einleiten zu können oder auch durchführen zu können. Aber es ist eben, wie gesagt, das Gesamtsetting entscheidend und es geht auch nur in der Absprache mit allen Betroffenen.
Und wenn wir jetzt den Arztkoffer einmal öffnen und gucken, was Ihnen da so zur Verfügung steht, dann haben Sie da konservative Methoden, Therapien, die Ihnen zur Verfügung stehen. Sie haben operative Möglichkeiten. Können Sie ein bisschen erzählen, was das letztlich alles sein kann?
Sehr gern. Das ist tatsächlich eine relativ umfassende Palette. Da geht es zum einen auch festzulegen, erstmal welche therapeutischen Mittel können wir denn für die Bewegungs- und funktionsorientierte Entwicklung letztendlich auch anbieten. Also da Andrea kann das sicher bestätigen als Ergotherapeutin. Da spielen eben Ergotherapie, Physiotherapie, Motopädie, Frühförderung, all diese Dinge eine Rolle. Das gilt es ein bisschen durch dieses Angebot der Palette auch ein bisschen mit durchzuführen und zu überlegen, welche Therapieform können wir eben wiederum für das Ziel am besten nutzen, um zum Beispiel feinmotorische Ziele zu erreichen. Ist es häufig eher die ergotherapeutische Mitbetreuung. Wenn wir sagen, wir wollen eher grobmotorische Ziele erreichen, dann liegt das häufig im Bereich der Physiotherapie, sodass man eben tatsächlich da ein bisschen mit auch lenken kann und soll. Das ist so die Grundbasis eigentlich. Aber dann gibt's eben auch eine ganze Reihe andere konservative Mittel, die wir dann noch durchführen können. Da ist in vielen Fällen eine Hilfsmittelversorgung dann auch mit erforderlich. Bei den Hilfsmitteln, da unterscheiden wir dann nochmal von denen direkt sozusagen am Körper sind, wie Orthesen, also Schienen, die wir in vielfältigster Weise im Bereich von den Füßen, den Unterschenkeln, aber auch den Händen oder auch am Rumpf miteinander besprechen können. Und auch da begleitet man im besten Fall. Das heißt, man bespricht mit dem Techniker, wie das Ganze aussehen soll, welche Ziele wir haben, welche Funktion das Ganze können soll. Und dann sollte man im Verlauf auch gucken, ob das auch wirklich erreicht worden ist mit den Hilfsmitteln, was man sich dann gemeinsam überlegt hat. Und so kommt man letztendlich dann in eben einen Versorgungskreislauf, wo man die Familien und die Kinder lange begleitet, um immer wieder neu zu schauen, was ist der aktuelle Stand, wo wollen wir hin und müssen wir das, was wir im Vorfeld überlegt haben, auch nochmal verändern oder modifizieren, um vielleicht auch neue Ziele erreichen zu können. Dann gibt's bei den Hilfsmitteln dann eben auch die, wir nennen das immer körperferne Hilfsmittel oder Mobilitätshilfen, auch eine Rolle spielen. Also bei Kindern, die vom Gehen oder vom Stehen, von einer Aufrichtung insgesamt eingeschränkt sind, gibt es zum Beispiel Stehständerversorgung, gibt es Walker-Versorgungen, also Gehwagenversorgungen, wenn die Kinder eben stärker betroffen sind, die Rollstühle mit Sitzschalenversorgung oder auch pflegerische Hilfsmittel wie Badeliegen oder ähnliches, Autositze. Auch diese Dinge müssen wir letztendlich dann mit im Blick haben, um das, was an, in Anführungsstrichen, Behinderung da ist, eben möglichst weitestgehend für das Kind im Alltag ausgleichen zu können, dass eben eine möglichst große Teilhabe entstehen kann, um die Besonderheiten, die da sind, überbrücken zu können.
Und manchmal ist es dann eben aber auch, dass Sie sagen, okay, hier macht eine OP letztlich am meisten Sinn.
Genau, ne? Also wenn wir eben jetzt den konservativen Bereich sozusagen auch ausgeschöpft haben, dann spielen auch geringinvasive Maßnahmen eine Rolle. Also heißt, man würde dann zum Beispiel auch erstmal auch an medikamentöse Therapien noch denken, die man nutzen kann, Botulinumtoxin oder ähnliches, wenn ich jetzt eine verstärkte Anspannung der Muskulatur oder eine Spastik habe. Aber dann ja eben auch die eigentlichen operativen Eingriffe. Da ist es am Bewegungsapparat so, dass wir eben auch unterscheiden zwischen Eingriffen, die im Bereich der Sehnen, der Muskeln stattfinden können, aber eben auch Eingriffe, die am Knochen stattfinden müssen, um zum Beispiel bestimmte Fehlstellungen zu korrigieren. Oder ein ganz großes Thema ist zum Beispiel auch bei Kindern mit Bewegungsstörungen, dass die Hüftgelenke sich nicht so ausbilden können, dass sie eine gute Tragfähigkeit haben. Und wir sprechen dann häufig eben von einer Hüftdysplasie, die aufgrund der Bewegungsstörung entsteht. Dann müssen wir dann eben auch knöchern Operationen durchführen, damit ein stabiles Gelenk einfach gebildet werden kann. Oder wenn wir jetzt im Bereich der Muskulatur sind, dass wir eben sagen, dieses, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, es gibt eben ein Ungleichgewicht der Muskulatur und wir müssen versuchen, durch die Eingriffe ein Gleichgewicht herbeizuführen. Und da gibt es Methoden, die weniger invasiv sind. Es gibt auch notwendige, größer invasive Methoden. Aber wir versuchen natürlich mit möglichst kleinen Eingriffen auch das Kind in den Entwicklungsschritten, die manchmal zwar langsam sind, aber da sind, eben auch nicht zu sehr einzuschränken. Wir müssen natürlich auch immer überlegen, dass eine Operation erstmal eine funktionelle Verschlechterung in vielen Fällen bedeutet und auch einen Eingriff in die Entwicklungsschritte bedeutet. Aber mit dem Ziel, dass wir langfristig dann doch eine Entwicklung anschieben können oder auch ein funktionelles Ziel erreichen können, was wir ohne eine Operation eben nicht schaffen würden.
Also ich merke, das ist ein sehr ganzheitlicher Ansatz, eben zu gucken, in welche Richtung, eben vom Ziel her ausgedacht und das Ziel ja immer wieder angepasst, ne? Immer wieder ans Alter angepasst, immer wieder an die Entwicklung des Kindes angepasst. Sie verstehen sich ja, so habe ich das verstanden, als Begleiter der Eltern und der Kinder auch vor allem. Also das ist nicht mit ein, zwei Besuchen oder so getan, sondern sie gehen wirklich die Wege mit den Kindern mit.
Absolut. Ne? Also das ist wirklich, finde ich, das ganz Entscheidende. Das ist auch das Schöne, finde ich, in diesem Beruf, dass man tatsächlich Entwicklungen mitsieht, sich mitfreuen kann über diese Entwicklungen. Es ist eher selten, dass man tatsächlich ein Kind einmal sieht und direkt sagt, es geht nur in diese Richtung, wir machen diesen Eingriff und man das Kind anschließend nach dem Eingriff nicht wieder sieht. Mhm. Das ist tatsächlich zumindest in meinem Verständnis nicht das, wie wir die Dinge angehen können, sondern auch wenn ich zum Beispiel einen Eingriff plane, einen operativen Eingriff, muss ich immer die Nachbehandlung und das, wie gesagt, das langfristige Ziel letztendlich im Blick haben. Das funktioniert nur, wenn ich da relativ dicht dran bin an den Kindern und an den Familien und eben auch bevor der Eingriff eigentlich durchgeführt wird, schon die Nachbehandlung mit im Blick habe und auch ein Verständnis oder einen Handlungsplan habe, wie es danach weitergeht. Also es ist mit dem Eingriff häufig alleine nicht getan, sondern ich kann mit Eingriffen im Bewegungsapparatbereich nur häufig Voraussetzungen schaffen, die es hinterher ermöglichen, über andere Formen der Therapie dann eben auch das angestrebte Ziel zu erreichen.
Kannst du Eltern verstehen, die davor zurückschrecken und so Angst haben? Und was ist gut, um da zu beruhigen? Aus deiner Erfahrung?
Also absolut. Ich meine, ich bin ja nicht nur Neuroorthopäde, Arzt, sondern ich bin auch Vater. Und insofern natürlich kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und es wäre, finde ich, auch immer wieder komisch, wenn man eben sein Kind nicht vor invasiven Maßnahmen erstmal schützen möchte. Trotzdem, und das ist eben genau das, was ich gerade meinte mit dem, man braucht eine gewisse Basis miteinander und auch ein Verständnis, wie ist so eine Familienstruktur. Und nur dann kann ich überhaupt den Eltern auch klar machen, dass man eben auf der gleichen Seite sitzt und wir alle das Beste für das Kind wollen und kann nur mit ihnen gemeinsam entwickeln, welche Schritte brauchen wir eben, um genau das zu erreichen, was letztendlich wir als das Beste verstehen. Ja, und das kann man aber ganz gut, wenn man eben diesen Ansatz so wählt, dass man eben nicht erstmal die Methode in den Mittelpunkt stellt, sondern das Ziel in den Mittelpunkt stellt, dann kann man Familien, Eltern eigentlich gut mitnehmen und auch sagen, also diese und diese Möglichkeit gibt es, dieses und dieses Risiko haben wir dabei. Aus den und den Gründen würde ich für das plädieren. Ich sehe aber auch ihre Einwände. Ich sehe auch, was momentan dafür und dagegen spricht. Und jetzt müssen wir gemeinsam entscheiden, in welchem Geschwindigkeit wir einen bestimmten Weg gemeinsam gehen wollen. Und wenn man das eben dann dementsprechend macht, dann fällt es auch den Familien und den Eltern häufig deutlich leichter, eben auch so einer Operation zustimmen zu können. Ne? Weil sie wissen, okay, das ist eben das Mittel, um das Ziel zu erreichen. Mhm. Und ich kenne jetzt die Risiken, ich kenne die Möglichkeiten und ich bin entsprechend mit involviert und kann mitentscheiden, ob das unser gemeinsamer Weg ist oder auch nicht.
Ich glaube, dieses Miteinander entscheiden, das ist so der Wirkfaktor, oder?
Ja, das ist tatsächlich ganz wichtig und auch, ich finde das essentiell, um überhaupt hinterher eine entsprechende Nachbehandlung machen zu können oder eben auch vorher zum Beispiel auch klar zu machen, was sind denn überhaupt auch die Möglichkeiten, und dazu gehört letztendlich auch, dass man auch die Limitierung mit anspricht. Also es kommen eben auch viele Eltern, die diese Denkweise noch gar nicht so gewohnt sind, zu mir und sagen, so, ich möchte jetzt gerne, dass sie das Kind operieren und dann kann das Kind doch laufen. Ja? Und dann muss man eben ganz klar vorher abstimmen, was ist möglich durch eine Operation, was ist vor allen Dingen aber auch nicht möglich durch eine Operation, damit eben da auch alle von dem Gleichen sprechen und auch hinterher eben keine entsprechenden Enttäuschungen entstehen. Und deswegen muss man das letztendlich auch Schritt für Schritt machen. Und wenn man festgestellt hat, ja, der nächste Schritt konnte gemeinsam erreicht werden, dann können wir uns vielleicht auch noch an größere Schritte wagen und größere Ziele noch miteinander formulieren.
Also es ist sehr deutlich geworden, dass das ein Weg ist, dass sie sich als Begleitung verstehen und dass es gut ist, wenn man früh anfängt, wenn man präventiv arbeiten kann, dass man auch alles ausschöpfen kann, was man hat und dass es ein Miteinander ist. Damit würde ich Ihnen ganz herzlich dafür danken, dass Sie uns aus Ihrem Berufsalltag berichtet haben und erstmal herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank, Björn.
Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, euch ganz lieben Dank fürs Zuhören. Tut uns doch die liebe Andrea und mir und schenkt uns, wenn euch dieser Podcast gefällt, ein paar Pünktchen oder Sternchen, eine Bewertung in eurer Podcast-App. Darüber freuen wir uns sehr. Und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Sinklusion, der Schubmann-Podcast für Familien
mit Kindern
mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schuchmann.de.